Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hardware Talk. Und diesmal gibt's Hochspannung, denn das Thema lautet PC-Netzteile. Und das ist ein Thema, für den habe ich einen ausgemachten Experten für diese Gerätekomponente organisiert und hier eingeladen, den hervorragenden Philipp Pfaab. Hallo Philipp.
Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
Ja, aber gerne doch. Und da will ich auch gleich Full Disclosure offenlegen, wie sich das ergeben hat, denn du wurdest mir auch empfohlen von einem unserer Bäcker und Hörer, dem Mike. Der hat mir vor einigen Monaten bereits, ich dürfte schon ein Jahr her sein, diesen Talk mit dem Overclocker Roman, der Bauer Hartung, vermittelt. Und das ist auch noch ein Kollege von dir. Du arbeitest nämlich auch wie der Roman und wie auch der Mike bei Case King. So sieht's aus.
Richtig, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Case King tätig im Einkauf und betreue dort in erster Linie Netzteile, das heutige Thema, aber auch den Bereich Kühlung, Kabel, Gehäuse, also alles, was man so braucht, um einen PC zu bauen.
Und ich habe dich natürlich nicht als Netzteilverkäufer mehr oder weniger hier eingeladen, sondern als jemand, der jahrelang Netzteile professionell getestet hat.
Richtig. Bevor ich zu Case King bin, war ich mehrere Jahre bei The Computer Base und PC Games Hardware als freier Redakteur tätig und habe mich dort ausschließlich mit Netzteilen beschäftigt. Das heißt, ich habe die News geschrieben, ich war auf den verschiedenen Messen und ich habe auch die Tests gemacht.
Und das finde ich ja so interessant, da Netzteile sind so eine PC-Komponente, die man als Amateur selber gar nicht so richtig quantifizieren kann. Ich habe das Gefühl, bei Netzteilen hat sich in den letzten so 10 Jahren gar nicht so unglaublich viel getan, anders als vielleicht bei Prozessoren, Grafikkarten, Motherboards, wo es ständig neue Schnittstellen, neue Funktionen gibt. Ein Netzteil versorgt den PC mit Strom, hat es immer schon getan und es hat nicht sehr viel mehr Funktionen dazu gewonnen. Und obendrein kann ich als Enduser eigentlich nicht wirklich nachmessen, ob ein Netzteil seine Arbeit gut macht oder nicht. Es gibt ja so Software-Tools, mit denen kann man die Spannung auslesen, die irgendwo am Prozessor oder sonst wohl anliegen, aber darauf Rückschlüsse auf die Netzteilqualität zu ziehen, ich glaube, das ist auch ein bisschen gewagt. Und deswegen ist es für mich ein relativ unbestelltes Feld.
Also grundsätzlich von den Software-Tools bin ich nicht sonderlich begeistert. Da können wir nochmal ausführlich drüber sprechen. Denn die können sehr gute Ergebnisse anzeigen, aber auch totalen Schwachsinn. Und wenn die Ergebnisse total falsch sind, dann interpretiert man die natürlich auch völlig falsch, macht sich Sorgen, obwohl man sich keine Sorgen machen müsste, oder die Hardware wäre wirklich in Gefahr und man sieht es schlicht nicht. Aber auch unabhängig davon, ja, für den Endkunden ist der Netzteilunterschied, die technische Entwicklung der letzten 10 Jahre nicht so leicht zu erkennen. Und bekanntlich, das Netzteil macht keine FPS. Andererseits, im Bereich Wirkungsgrad hat sich die letzten 10 Jahre sehr viel entwickelt und auch schlicht die Anforderungen an die Spannungsversorgung sind viel größer geworden. Eine Grafikkarte von heute fordert ein Netzteil ganz anders als eine 480 zum Beispiel.
Stimmt, die sind relativ stromhungrig geworden, gerade so AMD hat sehr, sehr, sehr stromhungrige Grafikkarten rausgestellt und fordern die Netzteile auch auf andere Art und Weise als früher? Weil so eine 480, die legendäre GeForce, die war ja damals auch als Heizung bekannt und verrufen.
Richtig, die 480 zieht sehr viel Strom. Allerdings ist sie dabei eher genügsam auf ihre eigene Art, denn sie zieht gleichmäßig sehr viel Strom. Modernere Grafikkarten versuchen, so gut es geht, den Stromverbrauch des Rechners zu reduzieren, was auch absolut sinnvoll ist. Andererseits wird dadurch die Last stark schwankend. Während die Grafikkarte in einem Moment noch 300 bis 400 Watt zieht, zieht sie in der nächsten Millisekunde möglicherweise nur noch 10 oder 20 Watt. Und das erhöht die Anforderungen an Netzteile massiv.
Abgefahren. Ich finde das total toll, dass ich jetzt schon wieder Dinge lerne, die ich absolut nicht wusste. Aber wir sind schon wieder am tiefen Ende des Pools am Rumschwimmen. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz mit den Basics an. Was ist die Aufgabe eines Netzteils im PC? Das ist doch eigentlich die Stromversorgung aller Komponenten.
Richtig. Das Netzteil wandelt den Wechselstrom aus dem Stromnetz, das sind in Deutschland 230 Volt, in anderen Ländern möglicherweise 240 Volt oder nur 110 Volt oder gar nur 100 Volt, in Gleichspannung um, in erster Linie also in 12 Volt, 3,3 Volt und 5 Volt, aber auch in 5 Volt Standby-Spannung und minus 12 Volt. Man denkt immer, es gäbe nur drei Spannungen, aber eigentlich sind es deren 5.
Toll, wie du mich hier vorführst. Ich habe ja vorher so einen kleinen Gesprächsleitfaden verfasst mit so Fragen, die ich an dich habe. Und natürlich steht da die drei Spannungen, die ein Netzteil herstellt. Die drei Spannungen sind mir auch ein Stück weit klar. Die gibt's ja auch, wenn man noch die alten Molex-Kabel kennt, sind das einmal Schwarz-Erde und dann gibt's noch, ich glaube, Rot und Gelb und vielleicht noch eine andere Farbe eben für diese, nee, nur die beiden. Und da habe ich mir immer Lüftersteuerungen so reingeknüppelt. Und da konnte ich dann, je nachdem, welches Kabel ich nehme, den Lüfter verschieden schnell laufen lassen. Eben mit 12 Volt volle Power oder mit 5 Volt ganz langsam. Oder ich habe irgendwie beide Kabel verbunden und die Differenz bekommen.
Oh, aua, aua, aua. Die berühmten 7 Volt Adapter.
Genau.
Die gibt es in zwei Bauformen, um kurz das aufzugreifen, wenn wir schon darüber sprechen. Die gibt es als Widerstand. Das heißt, die Spannung wird in diesem Widerstand reduziert und die überschüssige Energie wird in Wärme umgewandelt. Diese Adapter sind völlig problemlos. Die werden etwas warm. Man sollte sie deswegen irgendwo sauber befestigen, damit sie nicht gegen andere Bauteile fallen. Abgesehen davon sind solche Adapter völlig harmlos.
Die gibt's auch als Drehpotentiometer, ne? Die funktionieren auf dieselbe Art
Richtig,
und Weise.
Richtig, das ist genau das Gleiche. Dann gibt es allerdings die berühmten Basteladapter, indem man statt die 12 Volt oder 5 Volt Spannung zu nutzen, und zwar jeweils gegen die Masse, also gegen die Erde, direkt von der 12 Volt auf die 5 Volt geht. Damit hat man die Differenz, das sind 7, das ist super praktisch für Lüfter, das mögen die Netzteile tendenziell aber weniger.
Ach, das ist damals noch, da habe ich ganz frisch mit PC-Basteln angefangen. Da war Silent noch nicht so gut kaufbar, da musste man das selber bauen. Da gab es mit silenthardware.de, Dark Vader und Teschke so ein paar deutsche Fachforen. Und da wurden solche Tipps vermittelt an mich. Und mein billiges LC-Power-Netzteil hat es auch fast ein Jahr gehalten, bis es gestorben ist. Daran lag es also.
Ich sag's mal so, das hat sicher dem Netzteil nicht geholfen.
Okay, aber ich habe jetzt schon wieder abgedriftet.
Wir schaffen das immer wieder.
Ja, was sind denn die anderen beiden Spannungen, die du genannt hast? Die Standby-Spannung und diese andere?
Die minus 12 Volt.
Die, genau. Wofür sind die denn da? Was verbirgt sich dahinter?
Die minus 12 Volt wird inzwischen kaum noch verwendet. Die Spannung wurde früher viel mehr verwendet. Heutzutage laufen darüber einige Mainboard-Chips. Das sind oft Steuerungscontroller, die im Hintergrund arbeiten, oder Audio-Chips, die einen ganz kleinen Teil ihrer Leistungsaufnahme aus dieser Spannung ziehen. Und deswegen ist auch die Leistungsaufnahme auf dieser Leitung sehr, sehr gering. Standardnetzteile sehen dort etwa 0,3 Ampere vor, aber selbst mit 0,1 Ampere ist man in der Regel schon ausreichend versorgt. Die meisten Mainboards laufen sogar komplett ohne diese Spannung. Einige wiederum verweigern kategorisch den Dienst und deswegen ist es auch in der modernsten ATX-Norm immer noch vorgesehen, dass Netzteile diese Spannung zur Verfügung stellen. Die 5 Volt Standby-Spannung wiederum, die sorgt schon mal dafür, dass wir den PC über den Frontschalter einschalten können. Die Standby-Spannung liegt immer an. Das heißt, das Mainboard hat eine gewisse Menge an Spannung zur Verfügung, um die absoluten Grundfunktionen zu haben, damit es überhaupt hochfahren kann. Man kann die Standby-Spannung allerdings noch für einige andere Dinge missbrauchen und das ist ein Trend, der eher so aus den letzten Jahren kommt. Man kann nämlich zum Beispiel die USB-Geräte über die 5 Volt Standby-Leitung versorgen. USB sind ja auch 5 Volt. Und dann kann man zum Beispiel sein Handy auch laden, wenn der PC ausgeschaltet ist.
Genau, ich habe bei meinem Mainboard extra markierte USB-Steckplätze. Die sind weiß innen drin, damit ich da mein Handy laden kann. Und das geht auch, wenn der PC aus ist. Stimmt. Das ist dank der 5 Volt Standby-Spannung.
Richtig. Und deswegen steigen die Anforderungen an die 5 Volt Standby-Spannung. Auch wenn die Standby-Leistungsaufnahme des reinen PCs in den letzten 10 Jahren massiv gesunken ist. Vor 10 Jahren konnte man einen PC etwa auf 2 bis 5 Watt im ausgeschalteten Zustand schätzen. Heute unterliegen alle PCs den EU-Ökodesign-Richtlinien und sollten unter 1,0 Watt verbrauchen.
Ja, und ich lade trotzdem mein Handy regelmäßig dran auf. Das ist ja mal ein Ding. Sind denn die Netzteile alle dafür gewappnet, dass Leute sowas, solchen Unsinn heutzutage mit ihren Standby-PCs machen?
Ich würde da nie von allen Netzteilen sprechen, denn es gibt am Markt leider sehr viele sehr schlechte Netzteile und die haben die verschiedensten Probleme. Dass die ihre Standby-Leistung nicht korrekt erbringen, ist nur eines der Probleme von vielen. Hochwertige Netzteile liefern problemlos ihre Spannung.
Okay, cool. Dann aber über die Billignetzteile reden wir später noch. Die anderen Spannungen, ich denke, da ist 12 Volt die allerwichtigste. Ich habe den Eindruck, die 12 Volt Leistung ist so die Essenz, das ist so die Arbeitsleistung. Damit werden die großen Stromschlucker im PC angetrieben. Das heißt Grafikkarte und Prozessor und Speicher, die alle arbeiten natürlich nicht mit 12 Volt Arbeitsspannung. Es gibt noch im Mainboard jede Menge Spannungswandler und verschiedene Phasen und Spannungsregler und Kleinteile, deren Namen ich nicht genau weiß, die das dann runterregeln auf die 1,35 oder 1,2 oder 1,4 Volt, womit auch immer dann diese ganze Hardware läuft. Ist es richtig oder erzähle ich hier auch wieder Blödsinn?
Jetzt bist du absolut richtig unterwegs. Die 12 Volt ist mit großem Abstand die wichtigste Leitung heutzutage. Das ist allerdings auch noch eine nicht ganz so alte Entwicklung. Zum Beispiel alle Pentium 3 haben die 12 Volt kaum belastet. Und auch die AMD Athlon XP haben die 12 Volt kaum belastet und deswegen eignen sich moderne Netzteile nur sehr begrenzt für derartige Retrosysteme. Umgekehrt, derartige Retro-Netzteile haben natürlich nichts in modernen PCs zu suchen.
Das ist ja schon fast eine fiese Falle, denn ich habe in meinem Fundus auch noch so ein paar alte 350 Watt Netzteile aus irgendwelchen alten PCs, die ich mal ausgebaut habe, da sich ja da die Anschlüsse nicht groß verändert haben. Es gibt diesen 24-Pol-Stecker fürs Mainboard, den großen, breiten, die dicke Wurst sozusagen, die da dranhängt, die passt eigentlich auch heute noch auf die Mainboards drauf. Es gibt dann halt diese alten vierpoligen Molex-Stecker für die alten, ja, als es noch optische Laufwerke gab oder alte Magnetfestplatten waren, die noch ganz populär und inzwischen den SATA-Stromstecker für die modernen SSDs oder auch moderne Festplatten, die so leicht L-förmig sind und dazu noch Grafikkartenstecker. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann tatsächlich ein Problem sein könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Büro-PCchen oder sowas für meine Eltern zusammenbaue, da wäre ich fast verlockt gewesen, mein altes Enermax aus dem Jahr 2006 da einzubauen. Das wäre vielleicht gar nicht schlau.
Welches Enermax-Modell war es genau?
Ach, das kann ich dir nicht mehr sagen. Es liegt jetzt auch nicht mehr in Griffweite. Du wüsstest das jetzt aus dem Kopf.
Ich kenne mich auch mit den alten Produkten sehr gut aus und sie unterscheiden sich sehr deutlich. Und gerade so um das Jahr 2006 bis ja so 2010, 2012 herum war die Firma Enermax sehr führend, massiv vor den Wettbewerbern. Diesen Vorsprung haben sie heute ziemlich verloren und deswegen haben damals der Netzteile schon mal viel mehr Fähigkeiten als die der damaligen Wettbewerber. Aber deine Eltern hätten wahrscheinlich trotzdem Glück. Wenn du ein 350 Watt Netzteil verwendest und der Office-Rechner eher im Bereich 100 Watt Leistungsaufnahme liegt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass selbst dieses alte Netzteil für den Moment brauchbare Arbeit leistet. Es macht allerdings finanziell wenig Sinn, denn der Wirkungsgrad ist unterirdisch und ich persönlich würde auch einfach das Restrisiko nicht eingehen, denn neue Hardware ist einfach teuer. Und das Netzteil ist weit jenseits der Garantiezeit. Es könnte fehlerhaft sein und deswegen, ich würde es nicht machen.
Okay, das ist eine wunderbare Brücke zu einer der Entscheidungen, die ein Käufer auch tatsächlich treffen kann und für die man nicht dieses Fachwissen benötigt, was du hast, nämlich die Entscheidung, wie viel Watt braucht mein Netzteil? Und das ist eigentlich die einzige wichtige Entscheidung, die man trifft, wenn man ein Netzteil kauft, dass es eben genügend Strom liefert, um alle Komponenten anzutreiben und eventuell auch zukünftige Upgrades zu berücksichtigen. Da gibt es auch ja Kalkulatoren online bei diversen Netzteilherstellern. Da reicht eine Google-Suche und innerhalb der ersten Seite wird man da mehrere gute Ergebnisse finden, um sich da zusammenzuklicken, wie der maximale Gesamtstromverbrauch eines Systems aussieht. Ist es okay aus deiner Sicht, das so zu lösen?
Man kann diese Rechner verwenden, wenn man weiß, wie man sie verwendet. Ich würde allerdings für Einsteiger sogar sagen, eine simple Faustregel reicht aus. Wenn man sich einen Office-Rechner baut, ohne besondere Grafikkarte, mit einem Standard 2- oder 4-Kerner, nicht weiter übertaktet, dann reichen schon 300 Watt aus. Es würden auch 150 Watt reichen, aber es gibt am Markt schlicht keine Netzteile mehr unter 300 Watt. Wenn man dann einen etwas schnelleren Rechner verwendet. Zum Beispiel auch wieder mit einem Vierkernprozessor. Man übertaktet kaum und man verwendet eine Standardgrafikkarte der Mittelklasse, also zum Beispiel eine GTX 1050, GTX 1060 oder das jeweilige Äquivalent von AMD, dann sind auch schon 450 Watt absolut ausreichend. Möchte man es etwas flotter und verwendet beispielsweise eine 2070 oder eine 2080, dann sind 550 Watt ausreichend. 650 Watt ist das Richtige, wenn man einen richtig ambitionierten Rechner bauen möchte. Das heißt, man verwendet einen großen Prozessor, man übertaktet den und man verwendet die schnellste Single-Chip-Konfiguration, die man derzeit kaufen kann. Selbst dann sind 650 Watt ausreichend. Die ganz großen Netzteile der Kategorie 850 Watt empfehle ich, wenn der Rechner wassergekühlt ist und massiv übertaktet wird, wenn SLI und Crossfire auf der Liste stehen oder man wirklich extreme Projekte vorhat. Netzteile der Kategorie 1200 Watt benötigt man als Gamer heutzutage nahezu nie, denn Quad-SLI ist einfach klinisch tot.
Das benutzen die Kryptominer oder haben es benutzt, als sich das alles noch gelohnt hat, die halt 7 bis 12 Grafikkarten benutzen und das auf spezielle Mainboards draufschalten. Da haben die 1600 Watt Netzteile ihren Platz.
Richtig. Ich war zufälligerweise schon bei einem der großen deutschen Hersteller von Mining-Ausrüstung. Eine Firma aus Leipzig, die Mining-Hardware in 40 Fuß Seekontainer verbaut, die man dann als professioneller Investor erwerben kann. Dort sind etwa 380 Netzteile zu 1500 Watt verbaut.
Abgefahren. Das ist eine sehr interessante Sache, weil das ja eigentlich auch PC-Hardware ist. Das kommt eigentlich ursprünglich, kommen die Hochwatt-Netzteile eher aus dem Gaming-Bereich und auch die Grafikkarten, mit denen ja diese Kryptowährungen gemeint werden, ursprünglich eigentlich nur zum Gaming gedacht. Aber inzwischen hat sich da ein völlig neuer Geschäftszweig gebildet, der auch so ein bisschen abgekoppelt von unserer Gaming-Öffentlichkeit stattfindet, aber da gehen sie hin, die ganzen Grafikkarten und Netzteile. Das ist verrückt.
Da muss ich dir mal wieder leicht widersprechen. Primär, da gingen sie hin. Die Mining-Welle ist schon wieder ziemlich durch. Die Preise haben sich normalisiert, sowohl für Grafikkarten als auch für Netzteile und sonstige Komponenten.
Mhm. Aber dann kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht bloß die Wattzahl ist relevant, wenn man sich ein Netzteil kauft. Der nächstwichtige Punkt meiner Meinung nach, die Effizienz. Das war am Anfang, als ich angefangen habe, PCs zusammenzubauen, ernsthaft, auch mit wirklich mehr als Amateurwissen, wo ich mich dann eben angefangen habe, im Netz einzulesen in den frühen 2000ern. Da ist gerade erst dieses 80-Plus-Label entstanden. Da wurde erstmals für den Kunden relativ einfach ersichtlich, wenn das Netzteil eine Effizienz von mehr als 80% hatte. Das heißt, mehr als 80% von dem Strom, den ich hinten reinstecke, der kommt in den PC-Komponenten auch wieder raus. Und inzwischen hat sich dieses Label ein bisschen feiner gekörnt aufgestellt. Jetzt gibt es auch 80-Plus Bronze, 80-Plus Gold, Silber und Platinum. Und das sind dann wohl offensichtlich die Effizienzabstufungen, die auch jeweils, da kann man sich auch im Netz Tabellen anschauen, bis zu, glaube ich, 92% oder mehr Effizienz garantieren in gewissen Szenarien.
In der Aufzählung fehlt 80 plus Titanium, der höchste Standard. Ja, gibt's auch schon und zwar inzwischen schon seit über 3 Jahren.
Die sind immer so teuer. Ich bin, glaube ich, ein 80-Plus-Gold-Nutzer.
Und das ist auch die vernünftige Entscheidung für die große Mehrheit der Privatanwender. Der Wirkungsgrad der Netzteile ist massiv gestiegen, in etwa parallel zu den 80-Plus-Zertifizierungen. Der Standard heutzutage liegt bei 80-Plus-Gold. 80-Plus-Gold hat den Vorteil, dass die Technik dahinter inzwischen bewährt ist und deswegen auch günstig verfügbar. Netzteile darunter empfehle ich persönlich nur für Rechner, die gelegentlich genutzt werden oder schlicht sehr geringe Leistungsaufnahme haben. Wenn ich zum Beispiel einen Büro-PC baue und der schon im Windows-Betrieb eher so bei 40, 50 Watt liegt und unter Volllast bei 100 Watt, dann lohnt es sich schlicht nicht, ein 80-Plus-Gold-Netzteil zu erwerben. Wenn ich allerdings einen Gaming-PC habe, dann würde ich nicht mehr unter 80-Plus-Gold gehen, zumindest wenn ich den Strom selbst bezahlen muss. Denn in Deutschland sind die Strompreise hoch. Wir bezahlen je nachdem, wo man genau wohnt, zwischen 25 und 30 Cent. Und da ist man an dem Punkt, wo sich ein 80 plus Goldnetzteil gegenüber einem Bronzeprodukt innerhalb der Garantiezeit beim Standardanwendungsprofil immer auszahlt. Also unabhängig von Umweltbedenken, es lohnt sich einfach wirtschaftlich hier auf Mehrwirkungsgrad zu setzen.
Aber der Wirkungsgrad eines Netzteils ist ja aber auch nicht linear, sondern so wie ich es verstanden habe, braucht das Netzteil eine gewisse Last, so um die 50%, um überhaupt den optimalen Wirkungsgrad zu erfahren, weswegen es auch Blödsinn ist, ein zu starkes Netzteil in den PC einzubauen.
Grundsätzlich richtig, allerdings ist das nicht mehr ganz so deutlich wie vor einigen Jahren. Netzteile erreichen schon in einem Bereich zwischen 10% und 20% Auslastung einen relativ hohen Wirkungsgrad. Das heißt, auch hier mit Standardsystemen kann man schwer zu viel Leistung kaufen. Zu viel Leistung kauft man entweder, wenn man einen besonders energiesparenden Rechner baut oder sich wirklich völlig verdimensioniert. Was aber mir viel mehr wehtut, ist, dass ein 750 Watt Netzteil der gleichen Baureihe halt einfach mal, ja, 40 bis 60 Euro mehr kostet als das kleine 450 Watt. Das heißt, das ist weggeworfenes Geld, man bekommt das nie zurück und man hat daraus keinen Vorteil, außer man baut mal wirklich massiv um, aber eventuell hat man Nachteile, denn die Lüfterdrehzahl, die hat eine Bandbreite und diese Bandbreite muss am oberen Ende Volllast bei hohen Umgebungstemperaturen abdecken. Und deswegen benötigt ein 750 Watt Netzteil oft einen schnelleren Lüfter als ein 450 Watt Netzteil. Bei mittlerer Last macht das auch wieder keinen Unterschied, aber bei ganz geringer Last, nämlich dann, wenn wir nur vor dem PC sitzen und einen Film gucken, dann kann es den Unterschied machen zwischen ich höre den Rechner leicht säuseln oder ist es völlig lautlos.
Genau, das ist das nächste Feature, dass man beim Kauf auch als normaler Laie durchaus berücksichtigen kann. Ich habe mir zum Beispiel auch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und mir ein Semi-Passiv-Netzteil gekauft, wo der Lüfter gar nicht erst anspringt, wenn ich nicht mindestens 60% Last erzeuge. Weil ich bin jemand, der ist sehr empfindlich, was PC-Lärm angeht, habe mir auch einen Silent-PC zusammengebaut. Und wer will, kann auch komplett passive Netzteile kaufen, sogar solche, die man in den PC einbaut.
Passive Netzteile gibt es schon lange, die sind in der Praxis bewährt. Sie sind leider sehr teuer und das aus gutem Grund, denn ganz ohne Luftstrom. Bei Volllast werden die Komponenten sehr heiß, das heißt, man benötigt die teuersten Komponenten und oftmals dann auch noch eine stärkere Version als normal. Zum Beispiel, ich habe das Seasonic Fanless 520 Watt mal selbst zerlegt. Und das entspricht eher einem 750 Watt von der Bauteilbestückung. Hat damit natürlich auch eher die Kosten eines 750 Watt Netzteils. Diese Bauteile werden also nur teilweise ausgelastet, dadurch bleiben sie kühler und dadurch kann man komplett auf den Lüfter verzichten. Die Variante Semi-Fanless nimmt da schon mal den Druck des oberen Lastbereichs raus. Dadurch, dass bei hoher Last und hohen Temperaturen jederzeit ein Lüfter zur Verfügung steht, ist die Sache für die Kondensatoren und auch die anderen Komponenten viel entspannter.
Okay, ich bin schon sehr gespannt. Später will ich dich auch noch ein bisschen ausfragen, was genau da für Komponenten drin sind und wo dann eben die Unterschiede sind. Aber ich werde erst noch mal ein paar Features abklappern. Das nächste Feature, was ich echt schön finde, ist ein modulares oder ein teilmodulares Netzteil. Das heißt, ich kann diese ganzen einzelnen Kabel, die zu den Komponenten wie zu Festplatten und optischen Laufwerken, die zu Grafikkarten, die zum Motherboard führen, die Kabel kann ich alle einzeln einstecken, sodass ich mir all diesen Kabelsalat, den ich sonst irgendwo im PC verstecken muss, größtenteils einfach weglassen kann, indem ich vorher nachgucke, was brauche ich eigentlich, die Sachen schließe ich an und das ist toll. Semi-modular heißt lediglich, dass dieses eine große, die dicke Wurst, die zum Mainboard geht, die man ohnehin immer braucht, dass die fest mit dem Netzteil verbaut ist und die restlichen Kabel kann man aber trotzdem noch einzeln aus- und wieder einstecken. Finde ich eine super Sache. Habe ich auch überhaupt keine Probleme gehabt beim Zusammenbau meines PCs. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich irgendwann mal mit mehr PCs zu tun habe, dass es vielleicht eine fiese Falle ist, da die Kabel untereinander zu tauschen. Ich weiß nicht, sind die kompatibel miteinander oder sollte man tunlichst immer nur die Kabel benutzen, die bei einem Netzteil beiliegen?
Die sind fast nie miteinander kompatibel und das ist richtig gefährlich, denn wenn die nicht kompatibel sind, dann hat man einen Kurzschluss auf dem Prozessor oder der Grafikkarte. Und das tötet die Komponenten sehr, sehr schnell. Also schon einmal einstecken und einschalten kann schlimmstenfalls die Grafikkarte ins Jenseits befördern, wenn völlig falsche Spannungen anliegen.
Ach, das heißt, auf der Netzteilseite sind die Stecker zum Teil völlig anders belegt?
Die sind nicht genormt und Die sind leider nicht einmal bei einem Hersteller genormt.
Oh nein!
Kabelmanagement ist inzwischen ein sehr beliebtes Feature. Wir verkaufen beispielsweise inzwischen mehr modulare Netzteile als nicht modulare. Das heißt, du bist inzwischen Teil der Mehrheit. Feste Kabel zu verwenden ist beim Zusammenbau etwas weniger komfortabel, aber stört vor allem beim Basteln. Das heißt, meine persönliche Devise ist hier, wenn ich meinen Rechner baue, dann suche ich mir ein modulares Netzteil, denn ich schraube viel, ich baue neue Komponenten ein und dort mal das Kabel nochmal abziehen zu können, das ist einfach unheimlich praktisch. Umgekehrt, Kabelmanagement verursacht Mehrkosten. Man ist je nach Modell somit zwischen 5 und 20 Euro dabei. Und wenn ich beispielsweise einen Rechner für meine Eltern baue, dann hoffe ich, dass ich den die nächsten 4 Jahre, 5 Jahre nicht wiedersehe. Und dann verbaue ich Netzteile mit festen Kabeln. Man spart einfach Geld und man hat abgesehen davon überhaupt keine Nachteile.
Man zahlt eigentlich wirklich das Geld für die Bequemlichkeit.
Richtig. Und diese Bequemlichkeit, das lohnt sich einfach dann, wenn man sagt, okay, jede neue Grafikkarte, die erscheint, wird in diesem Rechner landen. Ich werde alle 1 bis 2 Jahre ein neues Mainboard verbauen. Ich werde diverse Kleinteile neu verbauen. Dann lohnt sich ein modulares Netzteil. Oder natürlich auch, wenn ich ein Modder bin und sage, ich möchte schicke Kabel verlegen, dann habe ich die Möglichkeit, entweder selbst die Kabel zu sleeven oder ein gesleevedes Kabelset aus dem Zubehörhandel zu erwerben.
Stimmt, erst mit modularen Netzteilen ist diese sehr exotische, für mich zumindest, Form des Modding, nämlich hübsche Kabel, erreichbar und greifbar.
Theoretisch geht das auch mit Netzteilen mit festen Kabeln, dann ist es allerdings im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich, denn man muss das Netzteil öffnen. In einem Netzteil können bis zu etwa 400, 420 Volt anliegen. Und alles jenseits einer kleinen Spannung von 120 Volt kann bereits tödlich sein.
Dann ist es, glaube ich, jetzt die gute Gelegenheit, einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass man tunlichst never ever jemals, ich habe das damals auch gemacht, ich habe damals, als mein LC-Power kaputt gegangen ist, habe ich mir bei eBay ein billiges Enermax-Netzteil gekauft, das hätte noch diesen kleinen Lüfter hinten drin und da hat der LC-Power-Deckel aber drauf gepasst, mit diesem 120 mm Loch, wo der schöne große Lüfter drin war, und da habe ich mir noch irgendwie, damals gab es aus Korea oder China diese orangen Yaedlun-Lüfter, die waren total populär und habe mir dann ein eigenes Hybrid-Netzteil zusammengebaut, also ein Enermax mit einem völlig falschen Deckel und einem falschen Lüfter, und ich hätte da einfach nur die falsche Komponente anfassen können und hätte mich da ernsthaft verletzen oder sogar das Zeitliche segnen können, wenn ich da nicht gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet hätte, namentlich die Kondensatoren geleert.
Ja, wobei das mit dem Kondensatoren leeren nicht immer so ganz trivial ist, vor allem da man den Kondensatoren dann nicht ansieht, ob die noch geladen sind oder nicht. Meine persönliche Empfehlung ist einfach, das Netzteil bleibt zu. Dabei geht es nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern schlussendlich auch um die Sicherheit von anderen Leuten. Wenn man an Netzteilen bastelt, dann kann man da auch was falsch machen. Und macht man da etwas falsch, kann sich durchaus ein Brand entbilden. Der Brand kann sich ausbreiten, kann Rauch erzeugen und dann sind wir halt auch bei Sach- und Personenschäden in der eigenen Umgebung. Und deswegen meine Devise, ein Netzteil für den Produktiveinsatz bleibt zu.
Jo, sehe ich auch so. Und dennoch bin ich auch jemand, der immer, wenn er am PC rumbastelt, also das heißt, ich ersetze irgendeine Komponente, zum Beispiel Grafikkarte oder letztens habe ich Speicher ausgetauscht und da leere ich trotzdem immer vorher die Kondensatoren. Ist vielleicht Aberglaube. Das heißt, ich schalte hinten das Netzteil aus, wenn das so einen Kippschalter hat, oder ich ziehe den Stromstecker zur Steckdose und drücke mehrmals auf die Power-Taste meines Rechners. Da sieht man auch immer, wie die in den Kondensatoren gespeicherte Energie erstmal dafür sorgt, dass nochmal die LEDs angehen, die Lüfter sich kurz drehen und dann ist aber das schnell wieder verpufft und der PC ist wieder tot. Und wenn ich das zweite oder dritte Mal auf den Power-Schalter drücke, dann passiert gar nichts mehr. Und da habe ich immer das Gefühl, okay, sämtlicher restlicher Strom im PC ist abgebaut. Jetzt habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, daran zu arbeiten. Was hältst du davon? Ist es Aberglaube oder ist da was dran? Ist es gut, dass man das so macht?
Ich finde das grundsätzlich gut und ich persönlich ziehe sogar den Stecker. Mhm. Das ist auch, es ist eine Mischung aus Aberglaube und praktischer Vorsicht, denn wenn der Stecker gezogen ist, dann ist man sich absolut sicher, dass das Gerät nicht mehr mit dem Stromnetz verbunden ist. Wenn der Stecker noch drin ist, dann ist es theoretisch denkbar, dass es einen unbekannten Defekt gibt, dass noch Spannung anliegt. Deswegen, wie gesagt, ich ziehe den Stecker, dann bastel ich und wenn ich fertig mit dem Bastel bin, stecke ich den Stecker wieder ein. Das ist auch etwas, das sieht man schön, dann weiß man, es ist erledigt.
Das stimmt tatsächlich. Okay, gehen wir weiter. Was Netzteile, was man beim Kauf vielleicht noch beachten kann. Es gibt verschiedene Größen von Netzteilen. Die klassischen PCs, ob das Big Tower oder Midi Tower sind, haben die sogenannten ATX-Netzteile. Da ist hinten das Loch im Gehäuse genauso dimensioniert, dass da Netzteile reinpassen. Aufpassen muss man da, das habe ich auch schon gemerkt beim PC-Bau, dass die je nach Hersteller, je nach Leistungsfähigkeit verschieden lang sein können. Und da kann man sich in ganz schöne Probleme reinwurschteln, wenn man ein zu kleines Gehäuse mit einem zu langen Netzteil kauft.
Richtig, das ist einer der bekannten Nachteile am ATX-Standard. Es gibt eine Empfehlung von 14 cm Einbautiefe, aber auch längere Netzteile dürfen als ATX bezeichnet werden und die Hersteller machen das natürlich auch. Die Länge der Netzteile kommt nur zum Teil aus der Leistungsklasse, zum Teil kommt die schlicht auch aus Kundenwunsch. Denn wenn ich einen Lüfter mit 140 mm einbaue, dann muss mein Netzteil ja schon mal länger als 140 mm sein.
Stimmt. Daher kommt's. Ja, ich bin ja ein großer Fan von großen Lüftern, die sich langsam drehen und trotzdem ordentlich Luft bewegen und da nicht so viel Lärm erzeugen. Und Gott sei Dank hat auch alles in meinem PC gepasst. Wer kleinere PCs baut, das ist ja sehr beliebt mit diesen neuen ITX-Boards, die wirklich winzig klein, regelrecht süß aussehen, wo gerade so eine Grafikkarte Platz hat, zwei Speicherriegel und ein Prozessor. Da gibt's die sogenannten SFX-Netzteile, dass der PC dann dementsprechend auch kleiner sein kann. Mit denen habe ich auch überhaupt gar keine Erfahrung. Ich habe sowas noch gar nicht gebaut. Gibt es da auch irgendwelche Stolpersteine, die man beachten sollte?
Zunächst muss man mal wirklich genau aufpassen, was man benötigt, denn es gibt dann nochmal Unterformen. Es gibt SFX, es gibt SFXL und TFX. Alles drei davon ist kleiner als ATX. Das kleinste ist SFX. TFX ist etwas größer, aber in erster Linie länglicher geformt. Und SFXL ist wie SFX, aber mit höherer Einbautiefe.
Also wenn man da ein Bild plant, also irgendwie sich Komponenten zusammensucht, kommt man wohl nicht drum rum, da ein bisschen in den insbesondere Gehäusebeschreibungen nachzulesen und vielleicht auch mal im Internet zu gucken oder in Foren, wie da fertig zusammengebaute PCs aussehen, um sich da ein Bild zu machen, ob das letztendlich alles klappt, wie man sich's vorstellt.
Im Regelfall steht beim Gehäuse immer dabei, was für ein Netzteil hier verbaut werden kann, beziehungsweise welche Netzteile. Und natürlich sollte man dann natürlich auch das passende Netzteil erwerben. Wenn man dort mehrere Möglichkeiten hat, ist meine Empfehlung zunächst, das Größte sich anzugucken. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, SFX, SFXL und ATX zu verbauen, dann werde ich meist ein ATX-Netzteil verbauen, weil dort das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist. Wenn ich nur die Möglichkeit habe, SFX oder SFXL zu verbauen, dann kommt das in erster Linie darauf an, wie viel Leistung ich benötige. Denn SFX-Netzteile, reine SFX-Netzteile, sind derzeit nur bis einschließlich 600 Watt verfügbar. Andererseits möchte ich einen besonders kleinen PC bauen, ist eine Wasserkühlung schon mal eine Herausforderung und spätestens am SLI-System wird man im Regelfall scheitern.
Ja, ich denke auch, dass dann eher niedrigwattigere Netzteile, die auch effizient sind, da gut aufgehoben sind. Und es gibt ja auch noch für die ganz, ganz stromsparenden Heimkino-PCs auch Varianten mit einem externen Netzteil. Ähnlich wie bei einer Spielkonsole, wo man dann so eine Art Powerbrick mitten im Kabel hat. Und im Gehäuse liegen eh nur noch 12 Volt und Co. an.
Davon gibt es aber nochmal zwei unterschiedliche Varianten. Zum einen gibt es spezielle Mainboards, die mit einer Gleichspannung von 12 bis 19 Volt, also wie gesagt zu einem Notebook-ähnlichen Netzteil versorgt werden. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, in Standard-Mainboards ein sogenanntes Pico-Netzteil einzubauen. Das ist eine ganz kleine Platine, die ist direkt am 24-Pin-Mainboard-Stecker angebracht und wandelt die 12 oder 19 Volt in die benötigten Spannungen um. Für den Leistungsbereich bis etwa 50 Watt ist das eine sehr tolle Lösung. Bis etwa so 120 Watt ist es eine Lösung, die gut funktioniert. Es gibt grundsätzlich auch Varianten, die bis zu 200 Watt unterstützen. Die sind allerdings sehr teuer Und ich persönlich bin da kein Fan davon. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht wirklich und man bekommt in der Regel weitere Probleme, entweder mit dem Platz oder mit der Kühlung.
Okay, ich kann mir vorstellen, dass die kleine Platine, weil sie eben auch nicht so groß ist, auch durchaus Abwärme produziert. In einem Netzteil sind ja auch tatsächlich Kühlkörper verbaut an den Spannungswandlerkomponenten, wo die große Abwärme entsteht. Und auf die bläst der Lüfter und so bleiben die kühl und leise.
Richtig, viele Leistungsbauteile sind entweder mit der Gehäuserückseite verknüpft oder mit einem der 2 bis 3 Kühlkörper, wobei auch ein beachtlicher Teil der Abwärme direkt vom großen Transformator erzeugt wird und der gibt die Wärme selbst an die Luft ab.
Gut, jetzt haben wir so ein paar Sachen abgeklappert, die man definitiv als Kunde vorher schon recherchieren kann und sollte und die man wissen kann. Jetzt gibt es aber noch jede Menge so Verpackungs-Bullshit, würde ich sagen. Wenn Netzteile zum Beispiel beschrieben werden, egal wo, wird immer auf die aktive PFC hingewiesen, auf die Power Factor Correction. Aktiv wohlgemerkt. Es scheint, das hat exakt 100% jedes Netzteil. Und zweitens, ich habe mir das auch mal durchgelesen vor vielen Jahren, aber ich weiß es auch nicht mehr, was diese Power Factor Correction ist. Kannst du das vielleicht kurz erklären und einordnen?
Die Leistungsfaktorkorrektur ist in Deutschland für den Standard-Endkunden zunächst mal nicht weiter relevant. Denn die deutschen Endkunden zahlen nicht die Scheinleistung beim Stromversorger, sondern ausschließlich die Wirkleistung. Allerdings, die Stromversorger haben da schon vor Jahrzehnten viel Lobbying betrieben und auch aus Umweltschutzgründen ist es sinnvoll, die Scheinleistung zu reduzieren. Und die einfachste Methode dafür ist die Leistungsfaktorkorrektur. Aus dem Stromnetz entnimmt das Netzteil ja einen Wechselstrom. Und wenn man über eine Spule einen Wechselstrom entnimmt, dann sind Spannung und Strom leicht zeitversetzt. Und dadurch kann nur ein Teil der Leistung tatsächlich verwertet werden und der Rest geht als Störsignal zurück ins Stromnetz. Das belastet den Kraftwerkspark, das belastet das Stromnetz und das erhöht schlussendlich die Kosten für alle Stromkunden zusammen. Der einzelne Kunde sieht davon gar nichts. Diese Leistungsfaktorkorrektur sorgt also dafür, dass das Stromnetz entlastet wird und die Störsignale im Stromnetz vermieden werden. In Extremfällen kann eine völlig unzureichende Leistungsfaktorkorrektur zum Beispiel Messgeräte verwirren oder andere elektronische Geräte. Das ist allerdings sehr, sehr selten.
Ich verstehe, dass sozusagen ein Gerät, was diese Leistungsfaktorkorrektur nicht besitzt, das eigene Hausstromnetz sozusagen in Mitleidenschaft zieht.
Das eigene Hausstromnetz nur sehr begrenzt. In erster Linie ist das das summiert sich auf. Wenn jeder Deutsche nur 2 PCs am Laufen hat, sind das 160 Millionen Geräte, die unnötig das Stromnetz belasten. Und wenn die Leistungsfaktorkorrektur gar nicht funktioniert, dann ist man bei einem Leistungsfaktor im Bereich der 0,5. Das heißt, das Stromnetz muss doppelt so leistungsfähig ausgelegt werden, wie es eigentlich gebraucht werde. Und deswegen hat der europäische Gesetzgeber schon vor vielen Jahren die Vorgabe gemacht, dass alle Netzteile ab 75 Watt Nennleistung über eine Form der Leistungsfaktorkorrektur verfügen müssen. Es gibt dafür grundsätzlich 2 Varianten, aktiv und passiv. Die passive Variante wird mit einer großen Spule gemacht. Ältere Hörer werden sich erinnern, manche Netzteile früher waren extrem schwer. Das kommt von den Spulen. Statt der ganz großen Spule kann man alternativ auch viel Elektronik verwenden, einen PFC-Schaltkreis, der erledigt die gleiche Aufgabe. Das ist mehr Elektronik, aber weniger Material und mit den steigenden Preisen, vor allem für Kupfer, ist Aktiv-PFC die günstigere Lösung und auch die bessere Lösung.
Und sie scheint auch omnipräsent zu sein inzwischen.
Es gibt noch Ausnahmen. Was allerdings viel schlimmer ist, es gibt auch in Europa einen ganzen Stapel Schrottnetzteile und man findet gelegentlich Fotos von Netzteilen, deren Hersteller bei der PFC gesamt geschummelt haben. Das heißt, die Spule, die da drin sein sollte, wurde einfach nicht eingebaut. Stattdessen wurde zum Beispiel ein Zementblock oder ein Stapel von Metallplatten verschraubt. Die fügen auch das Gewicht hinzu, haben aber natürlich überhaupt keinen Nutzen und dann ist man im Leistungsfaktorbereich eher bei 0,5, 0,6. Und ich sag's mal so, wenn das alle so machen würden, hätten wir in vielen Ländern sehr große Probleme.
Oh Mann, oh Mann. Aber gut, ich denke mal, ab am normalen Preisbereich ist es etwas, worüber man sich keine Sorgen machen muss. Ansonsten werben Netzteile auch immer mit diversen Spannungsschutz, mit Überspannungsschutz, mit Unterspannungsschutz, mit Kurzschlussschutz, mit Überlastungsschutz. Und das leuchtet mir ein. Das Netzteil ist das Bindeglied zwischen meinem Hausstromnetz mit 230 Volt und meiner empfindlichen PC-Hardware. Ich will, wenn irgendwie mal ein Blitz einschlagen sollte, dass maximal das Netzteil drauf geht und nicht mein teurer Speicher, mein teurer Prozessor, meine teure Grafikkarte oder noch viel schlimmer, dass meine Daten draufgehen. Gibt's da irgendwelche Indizien auf der Verpackung, die einen darauf hinweisen, ob dieser Überlastungsschutz gut oder schlecht ist? Bieten den prinzipiell alle PC-Netzteile in einer ähnlichen Qualität? Können die den überhaupt bieten?
Die meisten Netzteile haben die grundlegenden Schutzfunktionen. Das Problem ist, dass die Schutzfunktionen bei manchen Produkten sehr schlecht eingestellt sind. Das heißt, der Überlastschutz greift zum Beispiel bei einem 500 Watt Netzteil erst bei 800 Watt. Und das kann zu verschiedensten Problemen führen. Dann gibt es auch viele Netzteile, die nur einen Teil des Schutzschaltungspakets haben und die natürlich dann auch Lücken bei der Absicherung haben. Der Blitzschlag, den du aufgezählt hast, das ist ein Szenario, das ist sehr, sehr selten. Was man allerdings nicht vergessen sollte, diese Schutzschaltungen helfen auch in sehr vielen anderen Fällen. Zum Beispiel, wenn man beim Basteln mal einen Stecker ungünstig positioniert hat und irgendwie einen Kurzschluss verursacht. Wenn der Kurzschlussschutz schnell greift, lebt die Hardware im Regelfall. Greift der Kurzschlussschutz gar nicht, kann das Netzteil beschädigt werden, können die Kabel beschädigt werden, aber auch teure Komponenten wie Mainboard oder Grafikkarte. Stichwort Grafikkarte. Nicht nur Netzteile können ausfallen, auch Grafikkarten und das im Einzelfall auch recht spektakulär. Man findet auf YouTube genügend Videos, wo sich die Spannungswandler auf einer Grafikkarte verabschieden und die können auch einen Kurzschluss direkt auf der Grafikkarte verursachen. In diesem Fall steigt die Leistungsaufnahme extrem schnell an und das kann grundsätzlich sogar das Netzteil beschädigen. Ein sauber abgesichertes Netzteil wird einfach abschalten. Man hat natürlich den Gestank im Raum von den gestorbenen Bauteilen auf der Grafikkarte. Der Rechner geht aus und man muss sich um einen Ersatz für die Grafikkarte kümmern. Aber immerhin leben alle anderen Komponenten weiter.
Ah, ich verstehe. Also ein gutes Netzteil praktisch kümmert sich darum, dass man, egal was für ein Blödsinn passiert, dass man den geringstmöglichen Schaden erleidet.
Ich möchte dafür jetzt keine Garantie übernehmen, denn es wird immer wieder einen geben, der es schafft, einen Störfall zu produzieren, der von den Schutzschaltungen nicht erkannt werden kann. Aber je besser die Schutzschaltungen sind, desto mehr mögliche Fehler werden rechtzeitig erkannt und der Schaden wird minimiert.
Und wenn wir schon bei Verpackungsbeschreibungen sind, ist ja auch die Art und Weise, wie Netzteilhersteller ihre Wattzahl ermitteln, teilweise auch echt abenteuerlich. Also ein 500-Watt-Netzteil ist nicht immer gleich ein 500-Watt-Netzteil. Und da haben wir als Kunden zumindest noch die Möglichkeit, uns diesen Aufkleber anzuschauen, der auf jedem Netzteil angebracht ist und der ein bisschen erklärt, wie viel Leistung das Netzteil in den verschiedenen Spannungen hat. Ich habe mal bei eBay ein Netzteil rausgesucht, das hat 500 Watt, sagt es. Und da gibt es Gott sei Dank diesen Sticker, ich glaube, den müssen Netzteile haben, den habe ich bis jetzt noch auf jedem gesehen, wo man in so einer Tabelle sieht, wie viel Ampere die bei den verschiedenen Spannungen haben, über die wir am Anfang geredet haben, eben 3,3, 5 und 12 Volt. Und wenn ich da genau hinschaue, sehe ich, dass, okay, das hat eigentlich nur 480 Watt. Und das rechnet diese Wattzahl aber zusammen aus den Werten für die verschiedenen Spannungen. In Wirklichkeit auf den wirklich relevanten 12 Volt hat das Ding lediglich, wie viel? 30 Ampere, macht also 380 Watt, was einfach mal dramatisch weniger sind als die 500 Watt, mit denen das Ding bei eBay ganz billig eingepreist ist. Wenn ich mir hier ein Markennetzteil anschaue, ich habe da mal einfach im Internet was rausgesucht, ein Corsair HX850, ist keine Kaufempfehlung, ich brauchte einfach nur ein gutes Foto bei der Google-Bildersuche von so einem Sticker und da sehe ich eben bei einem 850 Watt Netzteil, das hat auf der 12 Volt Schiene, hat es 70,8 Ampere sind 850 Watt, exakt. Und da bekommt man eben auch die Leistung, die draufsteht. Auch eine fiese Falle, finde ich.
Hier gibt es zwei Probleme. Zum einen, die Netzteilhersteller schummeln schon mal grundsätzlich. Es gibt Netzteilhersteller, die aus 250 Watt mal ganz entspannt 400 oder sogar 500 Watt machen. Ich nenne Betrug ist ein starkes Wort, subjektiv ist es dran, rechtlich ist im Regelfall keiner verantwortlich. Ich empfehle Kunden einfach andere Dinge zu kaufen. Zum anderen, das Modell, das du gefunden hast, das basiert schlicht auf einem uralten Design aus der Ära vor dem Pentium 4. Das ist eines der Produkte, was ich anfangs erwähnt habe, was schlicht und ergreifend nicht in einen modernen Rechner gehört. Das kann nämlich 30 Ampere auf der 3,3 Volt und ebenfalls 30 Ampere auf der 5 Volt liefern. Das heißt, 220 Watt stehen schon mal exklusiv auf zwei Spannungen zur Verfügung, die heute kaum noch genutzt werden.
Das ist ja witzig. Es werden immer noch diese Oldschool, völlig veralteten Platinen und Netzteilmodelle hergestellt heute noch?
Richtig. Die Bauteile sind ja noch verfügbar und es gibt leider immer noch Kunden, die solche Produkte kaufen. Meine persönliche Empfehlung ist hier einfach Finger weg. Es gibt keinen Grund, ein solches Netzteil zu kaufen. Es ist zum einen schlicht gefährlich für die Hardware, bei einigen wenigen Modellen sogar für die Gesundheit. Und es ist auch nicht wirklich billig, denn man bezahlt das über den Strom, man bezahlt das über das Ausfallrisiko. Das ist ganz klar die Kategorie, da muss man die Finger weglassen.
Okay, gibt's denn sonst noch irgendwelche Indizien, die einem zum Beispiel dieser Aufkleber auf der Netzteilseite oder die Verpackung geben kann über die Qualität eines Netzteils? Da gibt's ja jede Menge Logos, jetzt das TÜV-Logo, das Logo der amerikanischen FCC, das CE-Logo, was aber in Wirklichkeit China Export heißt und absolut keine Bedeutung hat, und viele, viele andere Logos. Ist da irgendwas dabei, was mir als Kunden irgendwie ein gutes Gefühl gibt oder mehr Information? Oder ist das mehr oder weniger alles, was man da aus diesen Sticker mitnehmen kann an Informationen?
Ich persönlich bin mit den Stickern sehr vorsichtig. Das Traurige ist, dass die Marktaufsicht in Deutschland bei weitem nicht so gut funktioniert wie in Nordeuropa. Es kursieren viele Netzteile, bei denen Logos drauf sind, die einfach nicht drauf sein dürften. Das heißt, es wird ein 80-Plus-Logo draufgeklebt, obwohl das Netzteil nicht 80-Plus konform ist. Es wird ein TÜV-Siegel draufgeklebt und wenn man nachher beim TÜV anfragt, ob das Netzteil getestet wurde, dann ist der TÜV mal sehr neugierig, wo man dieses Netzteil gefunden hat. Ich persönlich achte lieber auf unabhängige Reviews, vor allem im Internet, alternativ in den Fachmagazinen. Dort testen im Regelfall Profis die Netzteile auf Herz und Nieren und natürlich auch mit der Unabhängigkeit.
Ja, dann reden wir doch einfach mal darüber, wie man Netzteile testet und konkret inwiefern Netzteile guten oder besseren Strom produzieren, denn letztendlich wandeln die Dinger Spannung, ja, die machen aus meinem Wechselstrom aus der Steckdose einen feinen Gleichstrom, mit dem dann Arbeitsspeicher, Prozessor, Mainboard und Grafikkarte betrieben werden. Wie können das einzelne Netzteile besser oder schlechter machen? Was testet der Netzteilredakteur?
Der Netzteilredakteur packt zunächst mal das Netzteil aus. Dabei sieht er schon mal, was die Verpackung kann. Die Verpackung sollte eine gewisse Mindestschutzwirkung haben, denn Netzteile werden im Regelfall im Versandhandel gekauft und wenn die Verpackung sehr dünn ist, überhaupt nicht über Polster verfügt, dann steigt das Risiko, direkt ein defektes Gerät zu erhalten, deutlich an. Um hier eine Größenordnung zu geben, ein gutes Netzteil hat eine RMA-Quote von unter 1%. Wenn man ein sehr schlechtes Modell kauft mit einer sehr schlechten Verpackung, können es durchaus mal 5, 8, vielleicht sogar 10% sein an Netzteilen, die direkt ausfallen. Das heißt, statt den neuen PC zusammenzuschrauben, kann man sich erstmal mit der RMA des Händlers auseinandersetzen.
Okay, Schritt 1. Was ist der nächste Schritt für den Redakteur?
Der nächste ist, man schaut sich das Netzteil von außen an. Dabei sieht man zum Beispiel das Powerlabel. Das Netzteil, das du mir hier gezeigt hast, das würde hier schon massiv negativ auffallen, weil sich die vorhandene Spannung und Leistungsfähigkeit überhaupt nicht an den Bedürfnissen aktueller Rechner orientiert. Dann ist natürlich immer wichtig, ein Blick auf die Kabel. Wie lang sind sie? Sind sie ausreichend dick? Für hochwertige Netzteile erwarten die Leser heutzutage ummantelte Kabel, die schick aussehen. Ist das Netzteil lackiert? Das sind die Kleinigkeiten, die irgendwo den Bericht abrunden. Anschließend geht es an den Lasttest. Man belastet das Netzteil stufenweise von geringer Last bis Vollgas. Und wenn man zu den Profis gehört, verwendet man dazu eine programmierbare Last und nicht den eigenen Rechner. Denn der eigene Rechner ist für andere Leute natürlich nicht nachvollziehbar und der verhält sich auch immer ein bisschen anders und dann sind die Ergebnisse nicht zu vergleichen. Stattdessen verwendet man eine programmierbare Last, da tippt man die Wunschlast ein, drückt auf Bestätigung und das Netzteil wird genauso belastet, wie man das haben möchte und damit hat man eine reproduzierbare Messumgebung. Die Messtechnik für Netzteile ist leider sehr teuer. Schon ein eher preiswerter Setup liegt in der Größenordnung um die 5000 Euro. Die Hardware, die ich früher verwendet habe, lag um etwa 100.000 Euro.
Holy moly. Ich habe gedacht, du warst das als Freiberufler, Netzteilredakteur. Wo um alles in der Welt hattest du diese Geräte her?
Ich habe mich wechselnd bei verschiedenen Firmen einquartiert, die über das Equipment verfügen. Und habe das dort dann immer selbst bedient. Das heißt, ich habe mich in das Auto gesetzt, bin damals zu Cooler Master, Enermax und Be Quiet gefahren und habe dort dann die Netzteile getestet. Aus meiner Sicht ist das die effizienteste Variante, denn man hat das richtige Equipment und das Equipment ist auch gut gewartet, weil die das natürlich für die Entwicklung benötigen. Ich hatte da auch nie ein Problem, denn wenn man weiß, was man tut, dann können die einem auch, selbst wenn sie wollten, nichts unterschieben.
Welche Informationen gibt denn dieses Messequipment raus? Welche Facetten der Spannung, des Stroms, der da vom Netzteil geliefert wird, kannst du da analysieren und was für Informationen holst du daraus?
Es geht schon mal damit los, ob bei Volllast überhaupt noch Strom rauskommt. Die berühmten Schrottnetzteile steigen einfach kategorisch aus, irgendwo so im Bereich zwischen 40%, 70%, 80% ist für die in der Regel Feierabend. Entweder ganz leise, sie schalten ab und können sich wieder einschalten lassen, aber sehr viele verabschieden sich auch heute noch mit einem Knall. Zudem, ganz einfach, man misst den Stromausgang, man misst den Stromeingang, die Spannungen liegen vor, man kann den Wirkungsgrad errechnen. Das ist praktisch, denn selbst innerhalb der gleichen 80-Plus-Stufe unterscheiden sich Netzteile. Es gibt Netzteile, die fliegen ganz knapp über dem Minimum vorbei und andere kratzen halt schon am oberen Ende des eigenen Standards. Man kann also hier nochmal 2%, 3% an Wirkungsgradunterschied feststellen. Man misst natürlich auch die Spannungen und dort gilt, je näher am Sollwert, desto besser und je stabiler, desto besser. Das heißt, wenn ich die 12-Volt-Leitung betrachte, habe ich im Idealfall gleichmäßig 12,0 Volt. Das werde ich im Regelfall nicht haben. Das Netzteil hat im Regelfall eine leichte Abweichung. Das heißt, es geht zum Beispiel schon mit 12,1 oder 12,2 Volt los und dann bewegt sich die Spannung. Sie steigt oder sinkt mit zunehmender Last. Das heißt, wir haben vom Ausgangspunkt her nochmal einen Unterschied.
Ja, das ist für mich auch als Amateur oder mittelmäßig begabter Mensch, was PCs angeht, schon wenn ich irgendwie die Spannung meines Prozessors heutzutage ein bisschen prüfe über so Software-Tools, die schwankt enorm. Ich weiß auch, dass sobald irgendwo mal Leistung gefordert wird, sinkt sie kurz in den Keller, wird dann wieder nachgeregelt über die Steuerung auf meinem Mainboard. Moderne Prozessoren schalten da auch extrem schnell zwischen verschiedenen Spannungen hin und her. Völlig abgefahren. Und das ist sicherlich für ein Netzteil eine ziemliche Belastung. Da steht die richtige Spannung parat zu haben.
Richtig, also man hat einerseits die Lastveränderung, also die langsam ansteigende Last, und dann hat man die dynamischen Lasten, die ebenfalls von Profitestern getestet werden können, und dann weiß man, wie sich das Netzteil verhält, wenn man in ein Spiel reingeht, wenn eine Festplatte anläuft und so weiter.
Und für mich sind auch Netzteiltests, auch wenn diese Rohdaten mir vorliegen, immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Ich bevorzuge dann auch schon ein Review, das mir auch tatsächlich mit einem Fazit erklärt, wie es um ein bestimmtes Netzteilmodell bestellt ist. Bei Grafikkarten beispielsweise schaue ich mir am liebsten die Rohdaten an. Da mag ich Benchmark-Tabellen und ziehe meine eigenen Schlüsse. Bei Netzteilen fehlt mir das Fachwissen. Kannst du Tipps geben, wo man gut recherchierte Netzteiltests sowohl in Deutsch als auch im Englischen lesen kann?
Also die deutsche Standardempfehlung für PC-Netzteile, das ist Computerbase. Die Netzteiltests dort sind qualitativ sehr hochwertig, sage ich auch, obwohl ich ja inzwischen schon seit über 3 Jahren dort nicht mehr tätig bin. Mein Nachfolger leistet großartige Arbeit. Ich persönlich schätze auch sehr die Tests der PC Games Hardware. Die ist natürlich Print und kostet damit im Regelfall Geld. Das sind die beiden großen deutschen Seiten. Was ich auch gerne mag, ist TweakPC. Die Seite ist etwas kleiner, aber der Eigentümer hat einen guten Kontakt und hat deswegen ein eigenes Testequipment zu Hause. Der hat noch ein paar andere Projekte am Laufen. Die Messungen dort sind erstklassig. Das ist so mein deutscher Fokus, was ich mir regelmäßig anschaue. Im englischsprachigen Sprachraum sind die großen Toms Hardware USA, Tech Power Up, KitGuru und JohnnyGuru.com. Das sind Seiten, bei denen ausreichend Equipment zur Verfügung steht, aber der Redakteur auch das Know-how hat. Denn grundsätzlich gilt hier die Devise, ja, man braucht Equipment, aber es kommt vor allem auch darauf an, dass man weiß, wie man es bedient. Wer viel misst, kann auch viel Mist messen.
Das kann ich mir vorstellen. Oh Mann, ich habe sicherlich auch schon mal die einen oder anderen falschen Schlüsse gezogen aus solchen Benchmark-Tabellen.
Um nochmal an die auf die verschiedenen Merkmale zurückzukommen, die Spannungen unterscheiden sich noch in weiterer Hinsicht, zum Beispiel mit der Restwelligkeit. Das deutsche Wort Restwelligkeit ist eher so mittelmäßig, im Englischen nennen wir das Ganze Ripple und Noise. Wenn das Netzteil die Wechselspannung in eine Gleichspannung transformiert, hat diese Gleichspannung immer noch einen gewissen Wechselstromanteil. Das heißt, diese Gleichspannung ist nicht gleichmäßig 5 Volt oder 12 Volt, sondern die schwankt leicht um eine Nulllinie herum. Diese Bewegung hat zwei Komponenten, den Ripple und den Noise. Der Ripple ist der regelmäßige Teil und der Noise ist der unregelmäßige. Zusammen ergeben sie die Restwelligkeit und für diese Restwelligkeit gibt es Grenzen in der ATX-Norm. Das heißt, deine Grafikkarte geht davon aus, dass das Netzteil diese Grenze einhält. Und das gleiche gilt auch für Mainboards, SSDs, eigentlich für alle Komponenten.
Was passiert denn, wenn man ein Netzteil benutzt, was vielleicht ein bisschen außerhalb dieser ATX-Normen für Restwelligkeit, also für Ripple und Noise arbeitet? Wenn ein Netzteil halt schlechte Arbeit leistet, was kann da passieren bei meinem PC? Sind das dann so dubiose Symptome, wo man riesige Probleme hat, rauszufinden, warum der regelmäßig ausgeht oder warum die Grafikkarte nicht stabil läuft? Was ist das Spektrum der Fehler, die da auftreten können?
Das ist absolut ein möglicher Fehler. Wie stark dieser Fehler sich auswirkt, kommt immer auf die weitere Hardware an. Um jetzt mal ein Beispiel zu geben, ein Netzteil, das statt den erlaubten 50 Millivolt 100 Millivolt Ripple ausgibt, kann im einen Rechner noch so funktionieren, ohne dass man es merkt, dass hier etwas nicht funktioniert, während der andere Rechner einfach immer instabil laufen wird. Das hängt halt von den anderen Komponenten ab, wie deren Spannungsversorgung ausgelegt ist, ob die das noch halbwegs hinbekommen oder halt nicht mehr. Was aber natürlich auch ein Problem ist, der Restwelligkeitsanteil ist nicht gut für die weiteren Komponenten, vor allem nicht die Kondensatoren, die da drauf sitzen. Das heißt, wird Hardware von Netzteil mit sehr hoher Restwelligkeit versorgt, kann man davon ausgehen, dass die Lebensdauer im Schnitt deutlich niedriger liegen wird.
Okay. Auch noch ein Grund, wenn du das erzählst, beim Netzteilkauf nicht auf sowas wie Amazon-Reviews zu achten. Wenn da jemand schreibt, funktioniert tadellos bei mir, dann ist das eine Information, die im Zweifel mir absolut nichts bringt, weil es eben bei mir vielleicht nicht tadellos laufen könnte.
Richtig. Vor allem, da sich auch erstaunlich viele negative Amazon-Bewertungen damit auseinandersetzen, wie lang die Lieferzeit war. Das hat mit dem Netzteil nichts zu tun. Das ist ein Amazon- und oder DHL-Problem. Oder zum Beispiel, ob das Netzteil bei der Ankunft bereits tot war. Ja, das ist für den einzelnen Kunden bedauerlich, aber schlussendlich, solche Netzteile sind Massenprodukte und trotz aller Qualitätskontrolle kann mal das ein oder andere nicht funktionieren. Und dann ist es für den Kunden besser, dass es überhaupt nicht funktioniert, statt fehlerhafte Spannungen auszugeben. Man schickt es zurück, man erhält ein neues. Ja, es war etwas nervig, aber der Rechner wird danach stabil laufen.
Das ist auch eine interessante Sicht der Dinge. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Wenn es um den Kauf eines Netzteils geht, hat man ja die Wahl zwischen jeder Menge Hersteller. Ich denke da an Enermax, Be Quiet, an Corsair, an EVGA und viele, viele andere, Seasonic und Co. Die stellen aber gar nicht die Netzteile her. Oder zumindest nur sehr, sehr selten. In Wirklichkeit gibt es da andere Firmen mit ganz bunten Namen. Und das sind sogenannte OEM-Hersteller, OEM, Original Equipment Manufacturers. Das sind sozusagen, ja, Hersteller, die bieten Standardmodelle an in verschiedenen Kategorien und die werden in der Regel dann von diesen Herstellern, die ich eben genannt habe, bei uns importiert, mit einem Label versehen, mit einer Marke und in den Handel gebracht. Und das finde ich eine interessante Sache, insbesondere bei den Netzteilen. Gibt es aber auch in anderen PC-Komponenten, zum Beispiel die Lüfter auf unseren Grafikkarten. Die stellen nicht etwa die Grafikkartenhersteller her. Das sind OEM-Hersteller, die diese Lüfter, also diese Kühlkörper mit den Heatpipes und den ganzen Kühlfinnen und den Lüfter obendrauf herstellen. Bei Netzteilen finde ich das total krass. Früher hatte ich auch immer so aus Faustregel, du hast es ja erzählt, Mitte so 2006 rum, war Enermax ein richtig guter Hersteller. Da wusste ich, kaufst du Enermax. Heute kaufe ich einen Enermax oder einen EVGA und ich erhalte irgendwann ein Netzteil, das eigentlich ein taiwanesischer Hersteller hergestellt hat. Und du steckst ja auch in diesem Geschäft tief drin. Erzähl mal ein bisschen von diesem OEM-Markt und inwiefern das relevant für mich als Kunden ist und ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, rauszufinden, welcher OEM-Hersteller hinter meinem Netzteilhersteller steckt.
Ja, Sebastian, von deiner Liste, die du kurz aufgezählt hast, Seasonic ist ein echter Hersteller. Seasonic hat eine eigene Fabrik. Oh. Und dort werden diese Netzteile gefertigt. Also dort weiß man schon mal, wer das baut. Bei allen anderen sogenannten Herstellern muss man sagen, dass sich die im Regelfall auf ihre OEMs verlassen. Wobei das aus meiner Sicht kein grundsätzliches Problem ist. Denn die Kompetenz, ein Netzteil zusammenzusetzen, ist eine ganz andere Kompetenz, als ein gutes Produkt zu entwickeln. Das sind komplett gegensätzliche Aufgaben. Meine Erfahrung ist, dass auch Top-Marken, die keine Fabrik haben, problemlos sehr gute Qualität abliefern können. Denn die sind dann im Regelfall mit eigenem Personal vertreten. Das heißt, wenn ein Netzteil entwickelt wird, haben die ihre eigenen Ingenieure dabei. Und wenn ein Netzteil gefertigt ist, dann stehen Mitarbeiter von dieser Marke vor Ort in der Fabrik dabei. Wenn dort irgendetwas schief läuft, werden diese Netzteile gar nicht verpackt und werden direkt nachgearbeitet, bis sie dem Qualitätsstandard entsprechen. Das heißt, aus meiner Sicht kommt es dort viel mehr auf die Marke an, denn die Marke gibt den Auftrag an die Fabrik und die Marke ist auch der Letztverantwortliche. Das sieht ja schlussendlich auch das deutsche Gesetz so. Wenn mir ein Netzteil der Marke XY das Haus abfackelt, dann haftet die Marke XY dafür und nicht die Fabrik, die irgendwo im Fernost sitzt. Und das ist auch gut für die deutschen Konsumenten, denn die Fabriken, die sind für den deutschen Endkunden überhaupt nicht greifbar. Umgekehrt, Sebastian, wenn du Lust hast, deine eigene Netzteilmarke zu gründen, du kannst jederzeit einen der großen Netzteilhersteller anschreiben, deine Wunschliste abgeben, du wirst ein Angebot erhalten und wenn du vor Kasse leistest, wirst du einen Container Netzteile erhalten mit deinem eigenen Label.
So einfach ist das. Aber ich muss dann halt Garantieleistungen und all den anderen Kram, wenn ich die Dinger verkaufen will, in Deutschland leisten.
Du musst mindestens die Gewährleistung leisten und ich empfehle dir auf Garantie zu geben, denn die Kunden sind an Garantiezeiten von 5 bis 10, teilweise sogar 12 Jahre schlicht und ergreifend gewöhnt. Also wenn du Sebastian Power in den Markt schickst mit gesetzlicher Gewährleistung, dann werden die Kunden das nicht kaufen und ich würde auch davon abraten.
Ich habe ja ein Netzteil, ein Corsair-Netzteil, da hat mir auch ein Toms Hardware-Review tatsächlich wirklich geholfen, weil es gleich gesagt hat, es ist ein CWT-Netzteil, ein Channelwell-Netzteil und das ist auch nichts Schlechtes. Das fand ich sehr gut. In diesem Netzteil, in diesem Review wurde mir nicht erklärt, dass eben Channelwell eben auch sehr hochwertige OEM-Netzteilplattformen herstellt. Es ist ja nicht so, nur weil wir diesen OEM-Hersteller, der so White-Label-Produkte herstellt, nur weil wir den nicht kennen, nur weil der eine Marke ist, die uns nichts sagt und die irgendwo in Festland China oder Taiwan sitzen, heißt es ja nicht, dass sie schlechte Produkte herstellen. Da gibt es für jeden Preisbereich verschiedene Produkte, die sie anbieten. Ich bin mir sicher, Channelwell stellt auch relativ, ja, nicht schrottige, aber relativ simple, einfache Netzteile her, die dann ein Hersteller für einen geringeren Preis in den Laden stellen kann, aber eben, die stellen auch das richtig gute Zeug mit den richtig guten Komponenten her.
Also ich würde jetzt sagen, Channelwell wird auch wirklich einen Schrott liefern, wenn du die morgen anschreibst und sagst, ich nehme 10.000 Stück, 300 Watt Netzteile und ich möchte ein Label mit 600 Watt drauf haben, dann werden die dir das so liefern. Die werden sich von dir eine Unterschrift geben lassen, dass du dafür verantwortlich bist, sie bei allen weiteren Dingen raus sind und dir damit viel Spaß wünschen. So funktioniert das Geschäft der Auftragfertigung. Nicht der Endkunde bestimmt, was gebaut wird, sondern der Großkunde. Und wenn dieser Großkunde hohe Ansprüche hat, dann wird das Ganze natürlich entsprechend teuer, aber auch sehr wertig. Wenn es diesem Großkunden völlig egal ist, was beim Endkunden landet, dann wird auch irgendetwas dieser Kategorie beim Endkunden landen. Und das gilt nicht nur für CWT, das gilt auch für die anderen Auftragsfertiger, sei es Anderson, sei es Hightower, sei es Superflower.
Ach, Superflower. Die kenne ich noch von früher. Die waren die ersten mit so einem 14 cm Lüfter im Netzteil. War auch so in den frühen 2000ern. Das war super damals. Das hatte noch eine Funktion, die war kompletter Bullshit. Da ist nämlich der Lüfter nachgelaufen, 5 Minuten nachdem man den PC ausgeschaltet hat, um die Hitze aus dem PC zu entfernen und die Komponenten zu schonen.
Jetzt bin ich stolz auf dich. Es gibt unheimlich viele Leute, die dieses Feature toll finden. Ein Rechner ist kein Kernkraftwerk. Es gibt keine Nachzerfallswärme. In dem Moment, wo der Rechner aus ist, wird keine neue Wärme mehr produziert und die bisher vorhandene Wärme fließt von ganz alleine ab. Der Rechner benötigt dabei wirklich überhaupt keine Hilfestellung. Trotzdem, viele Kunden wissen das nicht, schätzen dieses Feature und deswegen bringen das auch immer wieder neue Hersteller auf den Markt.
Wo wir es gerade bei den OEM-Herstellern hatten, da gibt es ja auch deswegen in den Marketingmaterialien oder in den Werbeseiten der Netzteilhersteller zum Beispiel sowas wie, wir verbauen 100% japanische Kondensatoren.
Also ich behaupte mal, dass schon hier ein bisschen geschummelt wird, denn im Regelfall werden 100% Kondensatoren japanischer Marken verkauft.
Ah, natürlich.
Also ich will hier nicht die Wortklauberei betreiben, aber wenn man so von Japanisch spricht, dann stellt man sich subjektiv vor, dass das Produkt konkret aus Japan käme. Das trifft meist nicht zu, denn die meisten Komponenten für Netzteile werden schon lange in der Volksrepublik China gefertigt. Nicht wegen den Lohnkosten, sondern in erster Linie, weil das die Versorgungskette viel berechenbarer macht aufgrund der kurzen Wege. In der Provinz Guangdong, also nördlich von Hongkong und Shenzhen, sitzen Hersteller für wirklich jede Komponente eines Netzteils. Man kann dort Widerstände kaufen, man kann Transformatoren kaufen, man kann Lüfter kaufen, man kann die Chips kaufen. Man muss es praktisch nur noch planen und zusammenstecken.
Und da lassen auch die japanischen Hersteller fertigen. Sowas wie Nippon Chemicon oder wie die heißen.
Die japanischen Hersteller haben schon seit deutlich über 10 Jahren Fabriken in China. Allerdings auch hier gilt, im Regelfall ist das Management japanisch und die bisherigen Qualitätsstandards werden auch umgesetzt. Denn die japanischen Marken wissen sehr genau, dass ihre Kunden, hier vor allem die Großkunden, diese Produkte kaufen, obwohl sie etwas teurer sind, weil sie in diese Produkte vertrauen. Das heißt, wenn man sich einmal dieses Vertrauen kaputt macht, ist so eine Marke tot. Und ich weiß nicht, inwiefern du dich erinnerst, so Anfang der 2000er Jahre sind weltweit massenhaft Kondensatoren ausgefallen. Das war eine Folge von Industriespionage. Dort haben sich chinesische Hersteller die Formel beschafft, haben dabei den Anteil des Wassers falsch eingeschätzt und in der Folge sind die Kondensatoren reihenweise weit vor der errechneten Lebensdauer ausgefallen. Auf Mainboards, auf Grafikkarten, in Netzteilen, aber auch in Fernsehgeräten, medizinischen Geräten und sonst wo. Und gerade seitdem haben die japanischen Marken einen exzellenten Ruf und meiner Erfahrung nach halten neue Kondensatoren japanischer Marken ihre Spezifikationen auch stets ein.
Ja, das stimmt. Das war diese Schwemme an schlechten Elektrolytkondensatoren, unter der sehr viele alte Hardware und auch Retro-Hardware, Konsolen und sowas gelitten haben. Da habe ich mal auf der Gamescom am Retro-Stand mit dem Inhaber von Wolfsoft ein bisschen geplaudert, der sehr viel von dem Zeug jetzt versucht zu reparieren für seine Kunden. Auch ein spannendes Thema. Aber gut, jetzt haben wir eigentlich die Netzteile fast durchgeackert. Es gibt noch welche. Meins zum Beispiel hat eine Funktion, da kann ich irgendwie ein USB-Kabel rausziehen, das auf meinen Mainboard-USB-Header stecken und mit einer Software Telemetrie ablesen von meinem Netzteil. Das mache ich nicht, weil mich nicht interessiert. Ich erwarte einfach, dass das Ding funktioniert. War teuer genug. Ist es etwas, was du gut findest? Kann man das machen? Oder ist das auch vielleicht auch eher Informationen, die dem Nutzer vielleicht nichts nützen, wenn er nicht wirklich Fachwissen hat? Und gibt es vielleicht noch andere Features, die gute Netzteile bieten können, auf die man Wert legen könnte oder über die man zumindest nachdenken sollte?
aus meiner Sicht sind Telemetriedaten nur für eine kleine Minderheit der Anwender interessant. Und du bist hier ein typisches Beispiel. Du hast dieses Feature mitgekauft, schlussendlich mitbezahlt und du nutzt es nicht.
Ja.
Und ich sehe das an den Absätzen bei CaseKing. Das Interesse im Markt für diese Telemetrie ist sehr gering. Die meisten Leute interessieren sich schlicht nicht dafür, wie viel Watt gerade aufgenommen werden oder welche Spannungen gerade um 0,1 gestiegen sind. Das Interesse ist minimal. Ich habe hier ein gutes Beispiel. Das Corsair RM ist in zwei Varianten erhältlich. Als RMI mit USB-Schnittstelle und als RMX ohne. Abgesehen davon sind das nahezu identische Netzteile mit gleicher Leistung, gleicher Lautstärke, gleichen Kabeln und so weiter. Es entscheiden sich etwa 3 bis 4 von 5 Nutzern für die Variante ohne USB-Schnittstelle. Das heißt, die Kunden haben hier schon lange mit den Füßen abgestimmt. Es ist ein Feature, das für absolute Top-Netzteile, also zum Beispiel ein 1500-Watt-Modell, ein 1600-Watt-Modell, einen gewissen Sinn hat, weil das die absolute Leistungsspitze ist. Diese Geräte werden von Overclockern verwendet, von besonderen Enthusiasten mit besonderen Ansprüchen und so weiter, die da zum Teil dran Interesse haben. Und dort sind auch die Mehrkosten viel geringer. Wenn ich bei einem Netzteil, das nur 60 Euro kostet, 10 Euro ausgebe, um es kompatibel zu machen und eine Software zu entwickeln, dann bin ich bei 70 Euro. Das ist ein Unterschied, den merke ich. Wenn ich ein Netzteil für 349 Euro kaufe und das kostet stattdessen 359 Euro, dann ist mir das eh schon egal.
Alles klar. Vorhin hattest du ja auch noch darüber gesprochen, dass die Kabeldicke wichtig ist. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, ich habe letztens bei einem Kumpel gesessen, der hat so ein Verlängerungskabel gehabt zu seiner Scheune, da steht ein Kühlschrank und da hat er auch ein paar Lampen und da gab es eine kleine Feier, da wurde auch noch eine Anlage hingeschleppt. Und da hat er gemeint, guck mal hier, und hat mir das Verlängerungskabel, was vom Haus lief, in die Hand gedrückt. Und das war richtig warm. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine wirklich sehr leistungshungrige Grafikkarte einbaue, AMDs Vega 64 zum Beispiel, in einer der BIOS-Varianten ist so eine richtig hungrige aktuelle Grafikkarte. Oder nehmen wir die Prozessoren wie den Threadripper, die, wenn man sie übertaktet, jetzt in der im schlimmsten Fall 400, 500 Watt ziehen. Ist auch etwas, was eher nur Overclocker machen. Aber das geht dann eben auch durch diese 6-Pol- oder 8-Pol PCI-Express-Stecker oder eben die Zusatzstromstecker, die man ins Motherboard einsteckt. Kann man da echt ein Problem bekommen, wenn man ein Netzteil verwendet, was zu dünne Kabel hat? Ist es etwas, was man recherchieren sollte? Oder gilt da, dass das in der Regel eigentlich passt, wenn man keine extremen Stromverbraucher einbaut?
Wer sich ein insgesamt gutes Netzteil gekauft hat, muss sich darüber gar nicht allzu sehr Sorgen machen. Probleme gibt es in erster Linie dann, wenn man sich völligen Schrott gekauft hat. Da hat man allerdings viele Probleme. Und dann kann man auch noch mit extremen Grafikkonfigurationen schnell in einen problematischen Bereich kommen. Denn viele Netzteile haben 2 PCI-Express-Stecker an einem Kabelstrang. Das heißt, man hat nicht 150 Watt drauf, sondern 350 Watt schon laut Norm. Und das ist schon das absolute Limit des Kabels. Wenn dann die Grafikkarte, zum Beispiel wegen Overclocking oder wegen Sommer, aus verschiedensten Gründen nochmal 30, 40 Watt extra zieht, ist man direkt im gefährlichen Bereich gelandet. Das heißt, für eine AMD Vega 64 würde ich persönlich auf jeden Fall 2 komplett getrennte Kabel verwenden. Und das gleiche gilt auch für die CPU. Die meisten Mainboards verfügen nur über einen CPU-Stecker, nur zum Beispiel Threadripper oder für Intel-Server-Chipsätze werden 2 Stecker verbaut. Wenn 2 Stecker verbaut werden und man diese Leistung tatsächlich benötigt, muss man darauf achten, dass auch tatsächlich 2 getrennte Kabel verlegt werden und nicht nur ein Y-Kabel.
Gibt es eigentlich sonst noch irgendwas, was man falsch machen kann, wenn es um das Einbauen eines Netzteils geht? Ich habe den Eindruck, es ist relativ idiotensicher, da die Kabel eigentlich nicht falsch eingesteckt werden können. Da gibt es nur eine Richtung, die passt. Es gibt diesen Klickmechanismus, der die auch sicher hält. Und ich habe den Eindruck, das scheint soweit eigentlich an einem ganz guten Punkt zu sein.
Also in der Praxis werden doch erstaunlich viele Fehler gemacht. Schon beim Einstecken, ja, man kann das auch falsch machen.
Echt?
Der Molex-Stecker, der klassische alte 4-Pin, ist zum Beispiel ein typischer Kandidat. Der kann sich durchaus verkanten. Das kann bis zum Kurzschluss führen oder man hat überhaupt keinen Kontakt. Ich habe allerdings, das ist klar, wenn man für einen Hardwarehändler arbeitet, es kommen verschiedenste Dinge in der RMA zurück und der ein oder andere Kollege schickt dann schon mal auch schnell per WhatsApp ein Foto des Schadens und das ein oder andere hat sich da schon auch so ein bisschen ins Gedächtnis als Best-of gebrannt. Wir haben Leute gesehen, die haben die falschen Kabel eingesteckt, die haben die Kabel völlig überlastet. Das kommt vor. Ich habe auch schon Leute gesehen, die mit roher Gewalt die Kabel schlicht falsch rum eingesteckt hat. Also immer wenn ich dachte, das kann doch gar nicht sein, kam früher oder später einer und hat es bewiesen, das geht auch.
Und dann noch eine Frage, weil du ja auch im Thema drinsteckst, weil du auch Kontakt hast zu diesen OEM-Herstellern in Asien und so ein bisschen vielleicht auch zur Zukunft. Tut sich da eigentlich noch was in Sachen PC-Netzteile? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, die in der Zukunft vielleicht auf den Netzteilkäufer zukommen? Ich weiß nicht, ob irgendwo eine neue Steckerart kommen wird. Ich weiß nicht, inwiefern die Stromanforderungen von USB-C oder Thunderbolt Einfluss auf Netzteile haben oder ob das eher eine Motherboard-Sache ist oder es gibt ja auch dann irgendwann PCI Express 4 oder 5, wie es heißen wird und all sowas. Hat das irgendwie einen Einfluss, also die Roadmap, die so in Richtung PC-Technologie in den nächsten Jahren vor uns liegt, gibt es da irgendeinen interessanten Punkt für Netzteile oder werden die in den nächsten Jahren eigentlich mehr oder weniger gleich bleiben?
Der Netzteilmarkt entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Schlussendlich den Takt geben da zum beachtlichen Teil die Komponentenhersteller vor. Also Intel als Marktführer hat da immer sehr viel mitzureden. Intel schreibt schlussendlich auch die ATX-Spezifikationen. Die hören zwar auch noch einigen anderen Leuten zu, aber schlussendlich ist das deren Standard. Es ist schon bestimmt seit 10 Jahren im Gespräch, sich komplett auf 5 Volt Standby und 12 Volt zu konzentrieren und die kleineren Spannungen alle mal komplett rauszukicken. Das hätte den Vorteil, dass der Wirkungsgrad nochmal etwas ansteigt. Ich würde mal sagen, 1-3%, teilweise auch 4% sind denkbar. Aber auch die Kosten für die Netzteile würden sinken. Andererseits würden zum Teil die Mainboards wieder leicht teurer werden. Das heißt, der Endkunde würde nur begrenzt sparen. Hinter den Kulissen tut sich auch immer viel. Netzteile werden weiterhin effizienter werden, beziehungsweise effiziente Netzteile werden günstiger werden. Nebenbei, Nvidia und AMD werden immer höhere Ansprüche stellen. Auch Intel und AMD werden immer höhere Ansprüche stellen. Und die Netzteilhersteller werden diesen Ansprüchen immer wieder folgen müssen. Denn die Kunden erwarten ein Netzteil, das ihren neuen Rechner versorgt und nicht einfach nur irgendetwas liefern kann. Nebenbei, was spannend ist, ich bin jedes Jahr mehrfach vor Ort in den Fabriken und es ist auch beeindruckend zu sehen, wie sich diese Fabriken weiterentwickeln. Ich war letztes Jahr bei Delta Electronics zu Gast und die Fabrik von Delta könnte im gleichen Zustand auch hier in Deutschland stehen. Die Fabrik ist sauber und zwar wirklich sauber. Hier liegt kein Dreck auf dem Boden. Das ist nahe an Reinraumbedingungen, beziehungsweise ein Teil der Fertigung ist direkt als Reinraum ausgeführt. Und zum anderen, der Automatisierungsgrad ist schlicht und ergreifend beeindruckend. Während in einer normalen Produktionslinie zwischen 100 und 200 Mitarbeiter Komponenten einstecken, Kabel löten und so weiter, stehen bei Delta Electronics an den modernen Produktionsstraßen noch 2-3 Leute. Die stehen nebenan, gucken, dass alles läuft. Und wenn die Palette komplett gepackt ist mit den fertigen Produkten, dann schieben sie diese Palette weg. Aber abgesehen davon läuft dort die Fertigung komplett vollautomatisch. Und das in China.
Ja, also den Ruf der halbseidenen Kopierfabrik China, den sind sie seit einigen Jahren aber wirklich los. Das ist inzwischen die Werkstatt der Welt. Da kommt alles her, ob Premium oder Schrott. Aber zum Schluss vielleicht nochmal zurückblickend, ja, als Netzteil-Kauftipp für unsere Hörer. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sie das richtige Netzteil kaufen sollten. Das hast du gleich am Anfang erwähnt, in welcher Wattzahl man sich orientieren sollte. Und wir haben auch über die verschiedenen Features bei Netzteilen gesprochen, was da sinnvoll ist, was nicht. Und über die Wichtigkeit von unabhängigen Netzteiltests, weil man einfach aus Amazon-Reviews und den Verpackungsangaben nicht wirklich 100% schlau wird. Gibt's sonst noch irgendwas, was du potenziellen Netzteilkäufern auf den Weg geben kannst? Kann man zum Beispiel sowas sagen wie ein 80-plus Gold-Netzteil ist auf jeden Fall besser als ein 80-plus Bronze-Netzteil und ein 80-plus Platinum-Netzteil, ist ja sicherlich auch teurer, ist immer in jedem Fall ein besseres Netzteil als ein 80-plus Gold-Netzteil?
Das größte Risiko ist schlicht und ergreifend, dass diese Daten komplett gefälscht sind. Es tauchen jedes Jahr Netzteile auf, deren 80-Plus-Siegel eine Totalfälschung ist. Und es gibt auch jedes Jahr wieder Hersteller, die einfach ein Design verändern, nachdem es bereits zertifiziert wurde. Das heißt, die schicken ein Netzteil zum TÜV, zu 80-Plus und so weiter. Und bevor sie dann die Massenfertigung aufnehmen, wird das Design nochmal verändert, es werden Kosten eingespart und dann erhält der Endkunde irgendetwas anderes. Und das ist meiner Ansicht die größte Gefahr und nur regelmäßige Tests können dafür sorgen, dass die Netzteile tatsächlich dem entsprechen, was draufsteht. Das, was draufsteht, ist ein erster Anhaltspunkt und wenn es stimmt, ist das sehr gut. Und bei den guten Marken stimmen die Daten auch. Aber das wird immer wieder Einzelne geben, die hier massiv beschummeln.
Also, was ich aus diesem Gespräch deswegen mitgenommen habe, ist, dass ich auch zukünftig kein Netzteil kaufe, wo ich nicht ein Review gelesen habe von einem Fachmann. So habe ich es ja auch bei dem Modell gemacht, das ich mir gekauft habe und bin bis jetzt ganz gut damit gefahren.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst kaufe ebenfalls kein Netzteil ohne Review, außer ich nehme mir die Zeit. Ich habe das Glück, dass ich über meinen Arbeitgeber Zugriff auf eine programmierbare Last samt Oszilloskop und Co. habe. Das heißt, ich kann auch schummeln, kann es mit auf die Arbeit nehmen und durchtesten. Aber für alle anderen, kauft ein Produkt, wo ihr wisst, was ihr erhaltet. Das ist das Wichtigste überhaupt und werdet nicht Opfer von irgendwelchen Betrügern.
So, na dann zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen, die auf meinem Zettel stehen. Die gehen jetzt so ein bisschen querbeet. Also zum Ersten, so ein Gedankenspiel. Weil ich jetzt gerade von dir erfahren habe, dass die Zukunft der Netzteile ja vielleicht auch ein bisschen anders sein wird, dass die Hersteller immer spezifischere, also die Komponentenhersteller immer spezifischere Einhalten von Normen verlangen, anspruchsvoller werden den Netzteilen gegenüber. Ist es da überhaupt eine gute Idee, wenn ich zum Beispiel meinen PC anschaue, da ist ein 550 Watt Netzteil, kein schlechtes drin, mit 80 plus Gold. Und ich nehme auch mal an, in Zukunft wird eine Grafikkarte im Gaming-Bereich 250 Watt verbrauchen und so eine Gaming-CPU 150. Ich rechne eigentlich damit, dass das Netzteil locker noch in 8 Jahren immer noch grob funktioniert. Ich denke nicht, dass es bis dahin andere Standards gibt. Und wenn ich dann irgendwann mal den Komplettaustausch mache mit neuem Mainboard, neuem Chip, neuer Grafikkarte, neuem Speicher, wenn es dann schon DDR5 geben wird und so weiter, dann bin ich höchstwahrscheinlich versucht, das Netzteil einfach drin zu lassen. Aber wenn du mir jetzt da sagst, okay, bis dahin haben vielleicht die Grafikkarten und die Prozessorhersteller sehr viel strengere Anforderungen an das Netzteil und ich weiß nicht wirklich, ob das Netzteil das bringt, ist es da überhaupt eine gute Idee, einem Netzteil so ein langes Leben zu schenken oder ist das etwas, was man vielleicht auch einfach ab und zu austauschen sollte? Wie sollte man mit sowas umgehen?
Das ist im Allgemeinen eine Einzelfallentscheidung. Man kann das nicht so pauschal sagen, wann Netzteile ersetzt werden müssen. Ich habe in der Vergangenheit Beispiele dafür, dass Netzteile nach 8 Jahren in sehr guten Zustand waren und auch noch alle aktuellen Anforderungen erfüllt waren. Andererseits gibt es Beispiele, da war Netzteil teilweise schon nach 3, 4, 5 Jahren einfach nicht mehr zeitgemäß und sollten eigentlich ersetzt werden. Eine pauschale Auskunft, wie gesagt, kann ich dir nicht geben. Als Orientierung, wenn das Netzteil außerhalb der Garantie ist, betreibt man es auf eigenes Risiko. Und das würde ich bei High-End-Hardware nicht machen. Das heißt, High-End-Netzteile haben etwa 7 bis 10, teilweise auch 12 Jahre Garantie. Und wenn diese Zeit rum ist, kann man es problemlos noch im bisherigen Rechner verwenden. Wenn man allerdings einen neuen Rechner baut, kann man sich entweder informieren, was die genauen Anforderungen sind und dann eine informierte Entscheidung treffen oder es einfach ersetzen. Kurzes Rechenbeispiel, ich kaufe mir ein Netzteil für 100 Euro, es hat 10 Jahre Garantie. Wenn ich das nach 10 Jahren ersetze, dann breche ich mir wirklich keinen Zacken aus der Krone. Das ist ein durchschnittlicher Preis von 10 Euro pro Jahr für gute Stromversorgung und das ist völlig fair.
Inwiefern greift da eigentlich so eine Garantie, wenn im Garantiezeitraum zum Beispiel ein Netzteil defekt ist und mir vielleicht sogar ein bisschen andere Hardware in Mitleidenschaft zieht? Hat man da Anspruch bei einem Netzteilhersteller nach dem Motto, hier, da ist Schaden angerichtet, ich möchte nicht bloß ein neues Netzteil, ich brauche auch zum Beispiel eine neue Grafikkarte?
Die offiziellen Garantiebedingungen sehen keine Ansprüche vor im Regelfall. In der Praxis sind die Hersteller da sehr, sehr kulant. Also schon bei einem starken Verdacht, auch ohne Sachverständigengutachten, werden die Schäden ersetzt. Und zwar einfach deswegen, die sind sehr, sehr selten. und damit kostet das den Herstellern nahezu nichts, hier einfach aus Kulanz die Leistungen zu übernehmen. Zum anderen, Netzteilkauf ist Vertrauenssache. Die Netzteilmarken verdienen mit ihren Produkten gutes Geld, weil die Kunden ihnen vertrauen. Gibt es im Einzelfall Probleme, ist es besser, man löst das leise und unauffällig im Kundeninteresse, als dass der Kunde unzufrieden ist, vielen Leuten davon erzählt und dann eventuell das Image einer Netzteilmarke beschädigt werden könnte. Denn schlussendlich, man muss den Kunden ja überzeugen, 100 Euro statt 50 Euro auszugeben, und zwar mit der Motivation, meine Hardware ist sicher.
Ja, super, danke für die Info, das war mir auch nicht klar. Okay, die nächste relativ spezifische, aber jetzt unzusammenhängende Frage, die ich habe, was gilt zu beachten, wenn man sich OEM-PCs kauft? Die haben ja auch manchmal proprietäre Netzteile, ich rede von so Büro-PCs, die manchmal von Dell, von Lenovo und so weiter hergestellt werden. Da weiß ich, gibt's massig Fehlerquellen. Also da kann man nicht damit rechnen, dass da ein normales PC-Netzteil drin ist oder auch nur ein normales PC-Netzteil reinpasst. Also sind die Dinger als Bastelgrundlage vielleicht gar nicht so gut, wie sie einem manchmal erscheinen, wenn man die Dinger billig bei eBay sieht. Kannst du was dazu sagen?
Richtig, Sebastian. Das ist ein typisches Problem. Die ganz großen Systemintegratoren, also eine Lenovo, eine Dell, eine Medion, die bauen extrem große Stückzahlen für ihre Rechner und können deswegen natürlich auch von den üblichen Komponenten abweichen. Die können eigene Formfaktoren, also andere Abmessungen verwenden, sie können andere Stecker verwenden, aber auch andere Kabelbelegungen. Und wenn einem das nicht rechtzeitig auffällt, dann ist es wirklich gefährlich, denn schlimmstenfalls hat man dann 12 Volt an einem Kontakt, an den eigentlich nur 3,3 Volt hin sollten, und das tut den Spannungswandlern sicher nicht gut. Das heißt, hier ist ein Schaden nahezu sofort möglich. Das heißt, wenn man einen derartigen Rechner ankauft, aus verschiedensten Gründen, dann sollte man schauen, was genau da drin ist, gegebenenfalls das Handbuch wälzen oder mit dem Hersteller Rücksprache halten, falls man das Netzteil ersetzen möchte. Das Problem ist, wenn das Netzteil defekt ist, ist es sehr schwierig, passenden Ersatz zu beschaffen. Diese Netzteile sind für Endkunden meist dann sehr schlecht verfügbar und oder sehr teuer. Oder auch, wenn man aufrüsten möchte, braucht man eventuell mehr Watt, weil eine fette Grafikkarte rein soll. Dann hat man aber das Problem, dass eventuell das ATX-Netzteil nicht mehr an das Mainboard passt.
Ja, und da gibt's auch noch ganz andere Probleme. Zum Beispiel, man hat gar kein Kabel für die Grafikkarte. Dann muss man dann halt so eine nehmen, die maximal 75 Watt über den PCI Express Steckplatz zieht und all solche Sachen.
Grundsätzlich ja, wobei bei Einzelfällen auch schon die 75 Watt über den PCI Express Steckplatz zu viel sein können. Es gibt Systemintegratoren, die ihre Bürorechner auch mit 150 Watt Netzteilen bestücken. Und dort sind dann schon plus 75 Watt einfach zu viel.
Okay, also sollte man bei denen sich echt zweimal überlegen, ob man die als Bastelgrundlage nimmt. Sind diese Netzteile da drin eigentlich okay?
Auf jeden Fall. Auch hier die großen Marken, Lenovo, Dell, die Marken wollen ihren Kunden Zuverlässigkeit verkaufen. Wenn ein Unternehmen bei Dell sich Rechner kauft, um das Büro zu bestücken, dann erwartet das Unternehmen, dass von 100 Rechnern 100 laufen. Wenn einer schon defekt ist, dann fällt das schon negativ auf. Das heißt, solche Hersteller können nicht an ihren Netzteilen sparen. Zumindest nicht an der Qualität. Ja, sie verwenden zum Teil andere Stecker. Ja, sie verwenden weniger Stecker. Ja, sie sparen an der Lackierung. Aber das ist nicht sparen an der Qualität. Umgekehrt, es gibt gerade auf eBay, allerdings auch auf Amazon und Co. verschiedenste kleinere Systemintegratoren, aber auch größere, die stark auf den Budgetmarkt zielen, und die verbauen dann vorsätzlich sehr, sehr, ich nenne sie mal billige Netzteile, die auch zum Teil massive Mängel haben.
Okay, das bringt mich auch ein bisschen zum, ja, zu meinem letzten Punkt. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch relevant ist, aber in den Mitte der 2000ern, als ich noch ein bisschen öfter am PC gebastelt habe, weil ich da vielleicht auch nicht so gut drin war, da gab's in den ganzen, ja, Online-Katalogen und auch bei den ganzen, ja, Systemhäusern, da konnte man sich oftmals ein Gehäuse kaufen, da war schon ein Netzteil mit drin. Erstens will ich wissen, gibt's das immer noch? Ich habe den Eindruck, das ist deutlich weniger geworden. Und zweitens, ist es eine gute Idee? Ich glaube mal nicht.
Leider ja, das gibt es immer noch, und eine gute Idee ist es im Regelfall nicht. Es gibt ein paar sehr wenige Gehäuse, die mit brauchbaren Netzteilen bestückt werden. die große Mehrheit der Sets von Gehäuse mit Netzteil, dort wird massiv am Netzteil gespart und dementsprechend hat man dann auch die vorher erwähnten Probleme.
Alles klar. Also ich denke auch, das ist nicht so schwierig, sich das aus Einzelkomponenten zusammenzubauen. Wenn man einen PC selber baut, das ist eine wunderbar erfüllende Tätigkeit. Man hat dann diese Ownership, das gehört einem wirklich, was man da gebaut hat. Und da sollte man wirklich jede Komponente auswählen und nicht einfach sowas Wichtiges mitkaufen. Und damit werden alle Fragen beantwortet. Und das hat echt Spaß gemacht. Ich bin voll überrascht. Ich habe mich da auch so ein bisschen drauf eingelassen, jetzt auf diesen Netzteil-Talk, habe vorher so ein paar Fragen rausgesucht. Und ich bin begeistert, wie vielschichtig und interessant das Thema ist. Vielen lieben Dank dafür. Das war mir eine große Freude. Und ich denke, auch unseren Hörern und Hörerinnen geht's genauso.
Von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, vor allem für das Thema Netzteile. Denn meiner Erfahrung nach interessieren sich viele Kunden nur sehr begrenzt für das Netzteil. Und das ist schade, denn ein Netzteil ist so ein bisschen wie das Fundament von einem Haus. Wenn das Fundament gut steht, dann steht auch dieses Haus lange und gut. Und wenn das von Anfang an auf wackeligen Füßen steht, dann wird dieser PC nie so hundertprozentig richtig laufen. Man wird immer wieder Probleme haben, sei es wegen der Stabilität, sei es beim Auf- und Umrüsten, sei es wegen Schadensfällen. Man hat immer wieder verschiedenste Probleme und das nur, weil man minimal gespart hat. Und selbst diese minimale Ersparnis hat man über die Stromrechnung schon mehrfach wieder bezahlt. Hier auf ein Mindestmaß an Qualität zu setzen, zahlt sich einfach aus.
Alles klar. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Also dann, liebe Leute da draußen, ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß an der ganzen Geschichte wie ich und ich hoffe, ihr könnt genauso wie ich da ein paar Sachen mit rausnehmen, die ihr vorher noch nicht wusstet und so ein bisschen eine gewisse Aufgeklärtheit vielleicht mitnehmen in den nächsten Netzteilkauf, den ihr tätigt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Philipp, dass du dabei gewesen bist. Und das war's mit dem Hardware Talk für diese Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.